Predigtthema heißt Sehnsucht nach Glück. Sehnsucht. Als allererstes sind mir da so Kontaktanzeigen in den Sinn gekommen. Ich will jetzt nicht fragen, wer von euch schon mal so eine Kontaktanzeige selber aufgegeben hat. Aber gelesen haben wir sie sicher alle schon. Und da ist es manchmal ganz spannend, wenn man so Kontaktanzeigen liest. Ganz tolle findet man zum Beispiel in Zeitschriften für landwirtschaftliche Betriebe. Da heißt dann zum Beispiel in einer Annonce: junger Landwirt, 36 Jahre alt, sucht eine zupackende Landwirtin. Zuschriften bitte unter Chiffrenummer, Bild von Traktor erwünscht. Am liebsten wahrscheinlich noch mit dem Zusatz, es wäre auch noch gut, wenn ein Stück Land dabei ist. Das hätte er wahrscheinlich am liebsten denn. In allen Kontaktanzeigen, wenn man die liest, dann, da sieht man so den Urtrieb vom Menschen, der zum Ausdruck kommt, Sehnsucht nach Glück. Ich will glücklich sein, ich will einen Partner haben. In jeder Kontaktanzeige steckt etwas drin. Und zwar ganz egal, in welchem Alter. Eine heißt zum Beispiel, rüstige Rentnerin sucht einen Mann für den Herbst des Lebens, 82 Jahre alt. Wir sind ganz egal, in welchem Alter. Sehnsucht nach Glück ist da. Wir haben einen riesen Durst nach Glück. Das ist wie so eine Grundsehnsucht von unserem Leben. Und durch das werden wir auch erpressbar. Weil wir Glück brauchen, wie die Luft zum Schnaufen, werden wir in gewisser Weise erpressbar. Wir sind bereit, manchmal einen höheren Preis zu zahlen für etwas, von dem wir uns ein bisschen Glück versprechen. Ein bisschen innere Erfüllung. Wir sind auch bereit, für eine Beziehung einen höheren Preis zu zahlen. Die Sehnsucht nach Glück, die macht uns unglaublich erpressbar und unkritisch. Da sieht man dann über vieles aufs Mal hinweg, wenn man denkt, oh, ein bisschen Glück könnte ich da davon überkommen. Da überhört man gerne die innere Stimme, die sagt, hey, stopp, pass auf, Finger weg, Vorsicht. Wenn wir uns das Wort Sehnsucht im Deutschen anschauen, ich weiß, in anderen Sprachen ist das anders, aber im Deutschen steckt in dem Wort Sehnsucht die Sucht drin. Und wer das einmal erlebt hat, süchtig sieht sie, der weiß, was das bedeutet, dass man dann aufs Mal nicht mehr Herr von sich selber ist. Dann macht man Sachen, weil man getrieben ist, weil man Sachen, die man vielleicht selber gar nicht will. Und wo man weiß, das tut mir gar nicht gut, aber man ist wie getrieben, man ist gezogen von einer anderen Macht, von dieser Sucht. Da ist man dann Sklave. Da muss man oft mal Sachen tun, die man sogar eigentlich würde hassen. Und irgendwann hasst man sich selber für das, dass man die Sachen tut. Aber man ist süchtig danach. Es zieht wie und man bringt es nicht los. Und je stärker die Sucht, umso mehr gibt man sich mit dem zufrieden, was man gerade mal so bekommen kann. Auch wenn es einen kaputt macht. Auch wenn es eine Beziehung ist, die dich kaputt macht. Möglicherweise weiß man das vielleicht sogar selber. Sucht macht immer kaputt. Sie treibt uns zu Sachen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und die Bibel, interessanterweise, redet auch von Sucht. Von sehnsüchtigen Menschen. Und eine von diesen Geschichten werden wir jetzt in einem Video anschauen miteinander. Das ist eine Geschichte aus dem Neuen Testament, wo Jesus einer Frau begegnet ist, die sehnsüchtig war. Es ist also eine Frau, die zum Jakobsbrunnen geht, um Wasser zu schöpfen. Und wer jetzt von euch so Krimi-Fan ist, egal ob man es schaut oder liest, es muss einem da jetzt in dem Moment etwas auffallen, denn die Frau geht zur Mittagszeit zum Brunnen. Da muss man hellhörig werden, wenn man so etwas hört oder liest. Das ist nicht üblich gewesen, das ist nicht normal, das stimmt etwas nicht. Entweder, wenn jemand zur Mittagszeit zum Brunnen geht, ist der völlig bescheuert. Oder er hat einen triftigen Grund. Und die Frau hat einen triftigen Grund. Sie hat allen anderen wollen aus dem Weg gehen. Und darum ist sie nicht am Morgen wie alle anderen Frauen zum Brunnen, wo es noch etwas kühl ist, sondern ist in der Mittagszeit gegangen, wo die Sonne am höchsten gestanden ist, am heißesten war, eine Gluthitze. Aber da war sie sicher, zu dieser Zeit wird sie dort niemand antreffen. Sie wird können allein sein. Sie wird nicht einfach dumm angequatscht. Über die Frau wird sowieso zu viel gequatscht und tratscht im Dorf. Wegen ihrer Vergangenheit. Ihr habt es gehört im Ausschnitt. Sie hat ganz viele Männer gehabt. Eine Beziehung nach der anderen. Und jetzt lebt sie unehelich mit einem zusammen. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Über die Frau hat man sich im Dorf das Maul verrissen. Mit ihr hätte man nichts zu tun haben. Vielleicht können wir uns vorstellen, wie tief enttäuscht die Frau war. Von ihrer Lebenssituation, von ihrem ganzen Erleben. Sie hat doch die Einsamkeit sicher nie gesucht. Das sucht jemand nicht, wenn er so ausgrenzt wird. Das ist kein bewusster Entscheid dafür. Und er schlummert so ganz in ihr drin, die riesige Sehnsucht nach Glück. Und sie merkt, je mehr sie sich sehnt nach dem Glück und das, was sie sich erträumt, wie ihr das wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Und jetzt ist ja gleich, an wem dass es gelegen ist, dass die Beziehungen alle auseinander sind. Meistens sind ja beide schuld. Nicht immer. Aber es ist in dem Fall völlig gleich, wer das die Schuld trifft. Die Frau, die sucht Glück und was sie gefunden hat, sind Männer. Das ist nicht das Gleiche. Sie hat Glück gesucht und Männer gefunden. Und jetzt kommt sie an den Brunnen, wird eigentlich allein sein und trifft schon wieder auf den Mann. Und jetzt ist Jesus, der Sohn Gottes, ist nicht einfach der typische Frauenversteher, wo man sagt, ah ja, der kann mit der Frau umgehen. Aber er ist durch und durch ein Menschenkenner, weil er hochaktiv bei der Schöpfung beteiligt war. Er ist selber Schöpfer. Er weiß, was in dieser Frau vorgeht. Er weiß, wie er sie geschaffen hat und wie sie jetzt da steht. Und weil Jesus der Sohn Gottes ist, hat er den absoluten Durchblick. Auch den Durchblick in deinem Leben. Er sieht nicht nur unsere Vergangenheit, er sieht sogar in die Zukunft. Und vor allem sieht er nicht nur die äußere Sache, die wir aneinander sehen, sondern er sieht direkt das Herz. Er kennt mich und dich besser, als wir selber uns kennen. Und darum muss ich ihm auch nichts vorspielen. So ist Jesus, er schaut nicht auf Äußerlichkeiten, sondern er schaut direkt ins Herz. Und wenn Jesus sich bei diesen Äußerlichkeiten nicht aufhaltet, dann wäre es doch gut, wenn wir uns auch nicht bei diesen Äußerlichkeiten aufhalten. Aber wir halten uns viel zu viel dabei auf. Und versuchen uns einander dann manchmal auch etwas vorzuspielen. Dass die Fassade aufrecht erhalten bleibt, obwohl es innen drin ganz, ganz anders aussieht. Wir spielen manchmal recht gut so Rollen. Aber Jesus durchschaut das sofort. Er kennt sogar den tiefsten Keller in deinem Leben. Er kennt die faulen Kompromisse, die Lügen, die rum sind, die Halbwahrheiten, mit denen du den Scheinpflicht aufrecht erhaltest. Und jetzt redet Jesus die Frau an. Und das ist etwas, was einfach nicht gegangen ist. Das hätte nicht dürfen sein. Ein jüdischer Mann, der redet nicht einfach so eine Frau an und schon gar nicht eine samaritische Frau. Und Jesus redet sie an, obwohl sie eine Frau ist. Obwohl sie in gewissen Augen von diesen Leuten, Dorfbewohner, wahrscheinlich ein Flittchen war. Obwohl sie eine Ausländerin ist. Obwohl sie einen anderen Glauben hat. In jüdischem Gedanken gut. Und vom Einatmen her war sie nicht ganz koscher. Da hat man den Abstand gehalten. Da hat man sich nicht damit in Berührung begeben, sondern hat die Leute gemieden. Aber die Liebe von Gott baut Brücken über Mauern hinweg. Und die Frau ist dementsprechend dann auch überrascht. Überrascht, dass sie überhaupt angesprochen wird und dann, dass sie noch von einem Jude angesprochen wird. Und dann merkt sie recht schnell, dass nicht wie bei den anderen Männern, dass Jesus nicht etwas von ihr will, sondern etwas für sie. Jesus will nicht etwas von dir, sondern er will etwas für dich. Typisch für uns Menschen ist, dass wir ganz krampfhaft versuchen, unseren Lebensdurst meist ohne Gott zu stillen. Wir wollen das Leben in vollen Zügen geniessen. Und alle Menschen haben diesen Lebensdurst. Wir stillen ihn aber oft mit vergiftetem, mit unbrauchbarem, bitterem, stinkendem Wasser. Und das macht uns dann krank. Manchmal müssen wir dann für diese Sachen noch recht viel Geld zahlen und geben viel Geld aus. Die unterschiedlichsten Quellen werden da angezapft, doch regelmäßig zeigt sich dann, dass der Durst nach Leben nicht nur bleibt, sondern im Gegenteil sogar noch grösser wird. Ein unersättliches Verlangen nach mehr entsteht. Der Prophet Haggai, der schreibt in Haggai 1,6, ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Da kann man also immer noch mehr haben und es befriedigt nicht. Man wird nicht satt oder beim Durst, habe ich gehört, heisst das Sitt. Satt und Sitt. Wenn man getrunken hat, ist man anscheinend Sitt, normalerweise. Mir ist das auch neu gewesen, ich habe das aber entdeckt. Aber wir merken, je mehr wir haben, der Durst, der bleibt. Es fühlt sich nicht. Der Jesaja, der meint in Jesaja 29,8, ein Hungriger träumt davon, dass er satt ist. Und wenn er aufwacht, knurrt ihm der Magen. Da stellt er fest, er hätte das eigentlich nur getragen. Er hätte sich nicht wirklich können satt essen. Ein Durstiger träumt von Wasser. Und wenn er aufwacht, hat er eine trockene Kehle und ist völlig erschöpft. Und so ist es wirklich. Du kannst nach Liebe lechzen und was du überkommst, ist die Sehnsucht nach Liebe denn immer noch nicht geheilt. Du kannst vielleicht von Erfolg betrunken sein und kommst doch nicht weiter, der Durst, der bleibt. Du kannst versuchen, deinen Wissensdurst zu stillen oder deinen Erlebnishunger zu befriedigen, aber am Ende merkst du bleibst leer und unerfüllt. Du kannst dich letztlich sogar mit Alkohol voll saufen lassen, aber das wird deine Situation nur noch verschlimmern. Der Durst in deinem Inneren, der bleibt. Kein Angebot von dieser Welt ist in der Lage, in uns unseren Lebensdurst zu stillen. So sagt Jesus da in dem Ausschnitt, den wir gesehen haben, im Vers 10, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Die Frau kann ja in dem Moment gar nicht verstehen, wovon er da redet. Sie denkt immer noch, ja, du hast ja nicht einmal ein Gefäß, wie willst du mir zu trinken geben? Wie willst du da Wasser aufholen, wenn du kein Gefäß hast? Und sie hat noch gar nicht verstanden, dass es Jesus nicht um den Durst von unseren trockenen Kehlen geht, sondern dass Jesus schon längst über den Lebensdurst redet. Über ihre ganz eigene Sehnsucht nach Glück. Ihre Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung. Und er sagt, der Einzige, der deinen Lebensdurst kann stillen, das ist Gott. Und jetzt wichtig zum Begreifen, da an dieser Stelle, im Johannesevangelium, da ist das Wasser ein Zeichen, ein Bild für den Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist der Einzige, der deinen Lebensdurst kann stillen. Du kannst versuchen, mit allem Möglichen, was die Welt dir anzubieten hat, aber der Heilige Geist, wenn er kommt in dein Leben, wird er der Einzige sein, wo dein Lebensdurst kann so stillen, dass du nicht mehr brauchst. Was tut denn der Geist Gottes? Der Heilige Geist tut ganz viele Sachen. Es gibt außerordentliche Begabungen und Fähigkeiten, die er schenkt. Aber so das alles Entscheidende, was der Heilige Geist macht, ist, dass er jedem, der ihn darum bittet, dass er ihm hilft, Gott zu entdecken. Hast du gewusst, dass das ein Wirken vom Geist Gottes ist, wenn du in der Bibel liest und Gott erkennst und entdeckst, dass dir etwas bewusst wird, da war der Heilige Geist hochaktiv gewesen. Er befähigt dazu, dass du Gott besser kannst kennenlernen. Was er tut, ist, dass man sein Wort besser versteht. Aber das andere ist, dass der Heilige Geist auch eine ganz neue Lebensqualität in mein Leben hineinbringen kann. Der Geist Gottes gibt Fähigkeit, glücklich zu werden, auch wenn viele, viele, viele Wünsche offen bleiben. Er kann Frieden in dein Leben hineingeben, aber wenn es in deinem Leben außenrum nicht ganz nach Frieden aussieht. Und der Heilige Geist gibt dir Kraft, mit vielen Grenzen vielleicht auch im Leben umzugehen, auch beim Älterwerden. Und die Kraft, darüber raus Sachen anzupacken und zu verändern. Was wäre das, wenn wir uns ganz auftühend der Heilige Geist willkommen heißen und ganz unser Leben ihm auftühend und dass er unser Leben kann füllen kann. Wenn all die Sehnsüchte, die um sind, die Bedürfnisse, die du hast, nicht durch irgendeine Person, durch deinen Ehepartner oder durch Freunde oder durch Gegenstände, Materialien gefüllt wird, sondern durch den Geist Gottes. Er wird dich frei machen von inneren Zwängen, die dich nach Sachen greifen lassen, die dir nicht gut tun. Er allein kann frei machen von Sucht, die dich nach Sachen greifen lassen, die dich kaputt machen. Und die Frau braucht den Heiligen Geist und darum hat Jesus ihr das angeboten. Aber das erste Mal habt ihr das verfolgt in dem Video. Ich finde, das ist wunderschön dargestellt. Wie die Frau sagt im Prinzip, ja, du hast kein Gefäß, um mir Wasser zu geben. Und Jesus ihr sagt, ich gebe dir Wasser. Ich gebe es dir, ich habe es für dich parat. Und sie fragt, wie willst du das machen? Und er ganz liebevoll anspricht, hol mal deinen Mann. Und Jesus legt mit dem so ganz fein den Finger auf die Wunde in ihrem Leben. Was wir manchmal machen, wenn wir eine Wunde bei jemand anderem erkennen, dann tun wir den Finger nicht nur drauflegen, sondern extra tief rein. Und tun nur drin umrühren, dass dem anderen auch recht wehtut. Bei Jesus ist das anders. Er erkennt die Wunde und legt seinen Finger drauf, ganz liebevoll. Als die Frau sagt, gib mir von dem Wasser, sagt er, geh und hol deinen Mann. Zuerst einmal denkt man, das hätte doch überhaupt keinen Zusammenhang. Aber Jesus weiß genau, wo ihre Sehnsucht ist, was sie braucht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Frau, und so ein bisschen ist das durchgekommen, kann mir vorstellen, wo Jesus ihr das gesagt hat, wie sie einfach ganz betroffen ihren Kopf senkt und vielleicht so ein bisschen auch vor sich hinbrummelt, ich habe keinen Mann. Ich habe keinen Mann. Und er bringt Jesus das ganz offen auf den Tisch. Du hast recht geredet, Frau. Richtig. Du hast volles Männer gehabt in deinem Leben. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist nicht dein Mann. Du bist nicht mit ihm verheiratet. Und mit einem Satz bringt Jesus die ganze Tragödie von dem Leben auf den Tisch. Auf einen Punkt. Die Sehnsucht nach Glück. Die Sehnsucht ist bei dieser Frau zur Sucht geworden. Sie hätte gar nicht mehr können allein sein. Sobald die eine Beziehung kaputt gegangen ist, hat sie sich in die nächste gestürzt. Eine nach der anderen. Sie hat sich am einen nach dem anderen um den Hals geworfen, weil sie sich nach etwas gesehnt hat. Und noch etwas ist sehr interessant bei dieser Stelle. Jesus verweigert dem, wir sagen heutzutage gern Neudeutsch, Lebensabschnittsgefährte. Jesus verweigert dem Mann die Bezeichnung dein Mann. Das ist nicht dein Mann, auch wenn du mit ihm zusammenlebst. Dein Mann ist dort mal in Israel ein juristisch geschützter Begriff für Ehemänner gsi. Eine Lebensgemeinschaft ohne Eheschliessung, die bekommt niemals das Segen von Gott. Und schaut, ich finde es traurig, ich habe letzthin durch den Bund FEG Schweiz haben wir ein Papier rausgebracht, wo Leute am Erarbeiten sind, weil es immer mehr Schweizer gibt, wo auf Deutschland gehen, weil dort ist es möglich, dass du nicht zu viel droht bist, aber dich von einer Freikirche lässt, für deinen Ehebund segnen. Aber eigentlich bist du gar nicht frei. Also bei uns in der Schweiz ist es nicht möglich. Ich finde es nur traurig, dass es den Tourismus fördert, dass Schweizer anscheinend auf Deutschland gehen, gerade Senioren, die miteinander zusammenleben. Und ich kann manchmal so gut verstehen, auch wegen Steuern und allem, dass es so viel einfacher ist. Aber Eheschliessung oder Lebensgemeinschaft ohne Eheschliessung überkommt niemals den Segen von Gott. Und schaut, auch ich will bei so Wunden, die wir vielleicht haben, die offenbar werden, die unsere Sehnsucht klar werden, will ich nicht in den Wunden umrühren. Sodass es möglichst kräftig wehtut, sondern Jesus legt den Finger auf die Wunde, rührt nicht drin herum. Und wenn Jesus auf die Vergangenheit zu sprechen kommt, dann nicht im Sinn vom Blick. Der Blick, wenn er irgendeine Neuigkeit hat, dann schlachtet er das aus bis zum Letzten. Möglichst, dass niemand mehr lebendig daraus rauskommt. Das muss so richtig wehtun, verletzen, öffentlich gemacht werden. Bei Jesus ist das anders. Er redet von der Vergangenheit und er spricht die Vergangenheit an, weil es für die Frau ohne die Bereinigung von der Vergangenheit keine glückliche Zukunft wird geben. ohne bereinigte, versöhnte Vergangenheit, da gibt es kein erfülltes Heute. Und Jesus legt vielleicht auch bei dir den Finger auf eine Wunde und er macht das liebevoll, weil er heilende Hände hat. Und wenn du merkst, bei dir stößt etwas an, du merkst auch, da ist eigentlich meine Wunde. Dann halt es aus, dass Jesus gerade den Finger drauf legt. Dass er dich aufmerksam macht drauf und dir sagt, schau, bereinig das. Bei mir überkommst du Heilung und Erfüllung. Das, was Jesus ist, was Jesus will, das ist eine bereinigte, versöhnte Vergangenheit. Damit es eine erfüllte Gegenwart kann geben kann und eine Verhoffnung prägt die Zukunft. Und mit weniger sollst du dich und darfst dich nicht zufrieden geben. Bei Jesus ist das möglich. Und darum legt Jesus Finger auf Schuld. Schuld kann vergeben werden und kann nur vergeben werden, wenn sie beim Namen genannt wird. Unser Leben wird nicht dadurch besser, dass wir so tun, als wäre alles in bester Ordnung. Wir können das manchmal so gut, auch gegenseitig. Sondern, dass wir uns eingestehen und uns vor ihm offenlegen. Und gerade auch heute, wenn etwas bewusst ist, dann schieb es nicht lange raus. Nach dem Gottesdienst haben wir immer das Angebot vom Gebet, ihr dürft auf andere im Kaffeebegegnung zugehen. Wir sind letztlich eine Familie, man darf offen sein und das einfach vor Gott bringen und bereinigen. In Micha 7, Vers 19 steht, er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Vielleicht legt Jesus jetzt bei dir so den Finger drauf und vielleicht machst du während dem nächsten Lied, ihr dürft schon mal führen kommen, vielleicht überleist du dir, wo ist die Wunde, wo ist der Punkt, wo Jesus den Finger bei mir drauf legt. Und wenn wir jetzt singen, in deinem Licht siehst du mich. Bei Jesus ist eine Dunkelheit, wo man nichts sieht, sondern er hat das Licht, wo manchmal auch Dunkels wieder führen bringt, wo du im Keller hast. Dann kommt Klarheit rein und du darfst es anlegen ihm. Du hast mich erkannt, bei meinem Namen genannt. Er kennt dich am allerbesten. Ich bin froh, dass ich so langsam einige Namen drauf habe. Aber selbst wenn ich die einen Namen von euch vielleicht nicht drauf habe, Jesus kennt dich bei deinem Namen. Er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Und wenn wir das jetzt singen, dann singen wir das als Gebet von ihm. Du kannst mitsingen und ihm das zusingen, oder du bist einfach auch leise und du bist am Betten und fragen, Jesus, wo willst du jetzt gerade den Finger drauflegen? Was ist bei mir nicht gut, was du willst bereinigen? Und dann bett ihn und bitt ihn darum, dass wenn du Sehnsucht hast, dass er reinkommt in dein Leben, der Geist Gottes, er spart nicht, er kommt gern. Wenn du ihn einlässt, kommt er in dein Leben und füllt dich ganz aus, bis ins letzte Ecke inne. Dass all die Süchte, die nach mir greifen, was wir brauchen im Leben, und das kann so viel unterschiedlich sein, das muss nicht der Alkohol sein, das kann so viel anders sein, wonach du greifst, anstatt ihn darum zu bitten, Jesus, füll du das Loch in mir. Komm, Heiliger Geist, füll mich aus. Gib mir die Zufriedenheit. Und jetzt danke ich euch, dass wir miteinander das Lied singen können in deinem Licht.